Ja, das sollte man also überlegen bei diesen philosophischen Betrachtungen des Dalai Lama. Aber auf keinen Fall möchte der Dalai Lama als eigensinniger Sektierer und Proselytenmacher im Westen erscheinen. Das hat er bei seiner letztjährigen Deutschlandtournee, während deren Popstar gefeiert wurde. In Hamburg trat er vor 11.000 Zuschauern auf, in Berlin muss es annähernd so viel gewesen sein, deutlich gemacht. Wie hat er das deutlich gemacht und warum hat er das deutlich gemacht? Vielleicht sprechen wir vorher erstmal über das Warum. Der ist sich natürlich bewusst, dass er für westliche Interessen von Bedeutung ist. Er vermag durchaus, denke ich mal, zu unterscheiden zwischen den politischen, strategischen Interessen der Staaten und ihrer Eliten und dem breiten Publikumsinteresse. Das breite Publikumsinteresse schätzt er selber in seinen eigenen Worten so ein als eines ein Interesse, das sozusagen dem Überdruss, also mit dem leeren Leben in diesen westlichen Zivilisationen zusammenhängt. Woran ja, wenn man es vielleicht ein bisschen gegen den Strich bürstet, ja auch was dran ist. Die Leute suchen dort ja Sinn, Identität, aufgehoben sein. Sie suchen dort also das fraglos Gegebene, also das, was Menschen in krisenhaften gesellschaftlichen Situationen immer bei autoritären Bewegungen auch suchen. Da steht er natürlich in der Gefahr, dass er den politischen Interessen der Eliten, deren strategische, sagen wir, weltpolitische Interessen gegenüber China er bedienen will, in einen Widerspruch gerät, dass wir sagen, das ist ja nun so etwas wie das, was wir den Sekten vorwerfen. Die machen also die setzen ihre eigene Ethik und Moral dahin und scheren sich nicht um den Common Sense, die scheren sich nicht um das allgemeine staatsbürgerliche Bewusstsein. Für sie ist ja das sind ja die Anweisungen und Ideen ihres spirituellen Führers wichtiger als Gesetze und Verfassung. Also das, was man ja den Sekten da häufig vorwirft, weswegen man ja auch häufig eine ungeheure Kampagnen gegen Sekten entwickelt, ne? Das ist nicht nur Scientology-Hetze ein Beispiel dafür, die derzeit in Deutschland abläuft. Auch in den 80er Jahren hatte man ja bereits schon mal eine sehr starke vom Buddhismus beeinflusste Sekten-Gegengesellschaft, kann man eigentlich sagen. Das war die sich dem Bhagwan Sri Rajneesh, also einem indischen Prediger, der von den USA dann Erfolg hat und dann auch in Europa auch sehr viele Leute anzog. Die wurden sehr, sehr misstrauisch betrachtet, schikaniert und der Anführer sogar zeitweise ins Gefängnis geworfen. Also sowas weiß der Dalai Lama, dass das nicht angesagt ist und das vermeidet er dann. Deswegen tritt er dann auf vor diesen Leuten, zum Beispiel in Hamburg und sagt, also der Buddhismus ist für euch schön und gut, aber vergegenwärtigt euch doch erstmal eurer eigenen Kultur. Die eigene Kultur ist wichtig, sie ist eure eigenständig gewachsene Kultur, das war unsere tibetische auch und deswegen verteidigen wir sie gegenüber den Chinesen. Und das solltet ihr auch machen. Ne? Damit befriedigt er einerseits also das Misstrauen von Staat und Eliten, was Eigenes aufzumachen. Dabei befriedigt er aber auch so die Multikulti-Bedürfnisse der Klientel. Ja. Also über die Besinnung auf das Eigene sollen sie dann irgendwie klügere und bessere Leute werfen. Denn sie sollen natürlich nach wie vor seine Texte lesen, seine Ideen rezipieren und sollen also versuchen, wie weit sie das in dieses Eigenständige einbringen können. Und das wird ja auch ganz gut, man kann sich auch ganz gut vorstellen, glaube ich mal, anhand der Zitate, die ich vorgetragen habe, wie das funktionieren kann. Jetzt ist natürlich die Frage nach den Bedürfnissen der seiner Anhänger. Die ich ja natürlich eben schon kurz zitiert habe, als die autoritären Bedürfnisse nach Orientierung aufgehoben seien der Existenz einer fraglos gegebenen Gemeinschaft und ihrer Kultur. Aber interessant ist ja, dass die Dalai Lama-Begeisterung eigentlich quer durch das das ganze politische Spektrum betrifft. Ne? Man kann ja eigentlich sehen, dass von der NPD bis der Linkspartei, mit Ausnahme solcher Einzelpersonen wie dieser Abgeordneten und der Parteien natürlich auch gehören dazu, die Parteien, die dazwischen sind, sie alle Dalai Lama-Anhänger sind. Deswegen ist es also ein Unsinn, also jetzt die Dalai Lama-Affinität jetzt, sagen wir mal, einer Richtung zu schieben, wie es also häufig von der Linken gemacht wird. Also linke und linksradikale Kritik. Man sagt natürlich schnell, das ist Faschismus. Wir haben ja natürlich im Gericht erkannt, das ist autoritär und regressiv. Aber wieso ist das Faschismus? Das können Sie nicht richtig erklären. Und dann bringen Sie dann einfach Beispiele, wie sich Faschisten für den Dalai Lama interessieren. Sie können aber völlig andere Beispiele bringen. Und dann können Sie sagen, das ist liberal oder das ist sozialdemokratisch oder das ist sonst was. Ne? Kürzlich habe ich auf Indymedia einen Beitrag gelesen, der auch den Dalai Lama und die Tibeter des Faschismus zieht. Das wurde damit begründet, ihm ausführlich eine Grußadresse des NPD-Vorsitzenden an den Dalai Lama zitiert wurde. Sie hätten genauso gut also Grußadressen irgendwie aller möglichen anderen Parteien zitieren können und sagen können, es ist da irgendwie links oder Sozialdemokrat oder Christdemokrat. Das ist natürlich Blödsinn. Zumal ja auch noch hinzukommt, dass die Dalai Lama-Begeisterung eine ist, die es in der gesamten westlichen Welt gibt und die eigentlich auch so völlig, eigentlich häufig in letzter Zeit immer mehr auseinanderdriftende, früher mal strategische Partner wie USA und Europa gemeinsam umfasst. Und wenn man sich das anguckt, dann findet man Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Ich hoffe, ihr könnt noch folgen oder sonst, ihr könnt gerne auch Zwischenfragen stellen. Also wenn es euch das zu lange wird, dann sagt Bescheid. Wenn man sich diese Unterschiede und Gemeinsamkeiten ansieht, wird man sehr schnell feststellen, dass es Unterschiede in der Projektion auf Dalai Lama und auf Tibet und Buddhismus sind. Die literarische, und ich komme jetzt gleich auf Literatur zu sprechen, die literarische Fiktion hat Tibet schon seit ungefähr dem 18. Jahrhundert angeregt. In frühen Reiseberichten ist zu lesen oder soll zu lesen sein, dass Tibet einerseits ein sehr rückständiges Land ist und gerade also von der Aufklärung geprägte Europäer machten sich seinerzeit ganz anders als heute eher lustig darüber, dass es eine Gesellschaft gab, die eben also Gott und Staatschef in einer Form über sich hat. Also der Dalai Lama-Tum galt lange Zeit als aus Ausweis gesellschaftlicher und kultureller Rückständigkeit in Europa. Aber es wurden auch eine Menge mystischer Sachen dort beobachtet. Also den Mönchen wurden außergewöhnliche Fähigkeiten zugeschrieben, also ihre Meditationsübungen, ihre Trance wurden als Techniken der Bewusstseinsbeeinflussung anderer interpretiert und so ein Zeug gab es da. Nicht? Die Vorstellung, dass es dort fliegende Mönche gab, also was ist ja auch in chinesischen Actionfilmen in der heutigen Zeit vorkommt, ist damals offenbar in Europa entstanden. Aber dann im 20. Jahrhundert wird das dann anders. Da gibt es dann nicht mehr die Differenz zwischen einerseits rigorose Ablehnung qua Rückständigkeit oder mystischem Staunen, weil dort also eine Menge eigenartiger Sachen passieren könnten, sondern nach und nach wird Tibet idealisiert. Also dazu tragen dann seine geografische Abgeschiedenheit, die Unverständlichkeit der Kultur und so etwas bei. Und es wird idealisiert als ein mystisches Land, in dem möglicherweise vieles noch in Ordnung ist oder wieder in Ordnung ist. Ganz anders als in den Herkunftsländern der Leute aus der westlichen Welt. Es wird besonders nach dem Ersten Weltkrieg, ne, nach den traumatischen Erfahrungen des Ersten Weltkrieges mit seiner dann als Kulturskepsis verarbeitenden Traumata deutlich. Da erscheinen eine Reihe von Büchern über Tibet. Und ich würde jetzt gerne, falls ihr die Geduld noch habt, an zwei Tibet-Büchern, mehr oder weniger literarischen Büchern, fiktionalen Büchern, das eine weniger, das andere mehr, Unterschied zwischen britisch-amerikanischer Sicht auf Tibet und deutscher Sicht auf Tibet, die möglicherweise bis heute noch eine Rolle spielen könnte, darüber könnte man hinterher auch diskutieren, vorstellen. Das erste Buch ist ein Roman eines englischen Autors namens James Hilton, das heißt Lost Horizon, im Original Der verlorene Horizont heißt es auf Deutsch. Es ist 1933 in Großbritannien erschienen, aber dann schon 1937 in Hollywood verfilmt worden von Frank Capra unter dem Titel In den Fesseln von Shangri-La. Und Shangri-La ist eine Bezeichnung, die bereits im 18. Jahrhundert möglicherweise als Name eines Klosters, aber dann für diese gesamte als mystisch empfundene Weltgegend dann verwandt wurde. In diesem Buch von Hilton gibt es eine Rahmenhandlung und eine, in der Leute sich über das Schicksal eines Abwesenden unterhalten. Und dieser Abwesende ist ein britischer Konsul, der in einer fiktiven nordindischen Stadt Baskul mit anderen einem nationalistischen Aufstand in den 30er Jahren konfrontiert ist. Und zunächst dabei arbeitet die Europäer dort für den Nationalisten mit Flugzeugen in Sicherheit zu bringen. Und als er selber mit drei anderen das Flugzeug bestiegen hat, muss er feststellen, dass sie offenbar von den Piloten entführt worden sind. Das ist gar kein Engländer, dieser Pilot, sondern es ist ein Chinese. Sieht aus wie ein Chinese. Und er fliegt sie dann mit so Spezialmotoren, damals in der damaligen Zeit kaum gab, über den Himalaya. Und das Ganze hat den Zweck, sie zu einem Kloster zu bringen, was in einem Hochlandtal liegt, aber durch das es eben sehr tief liegt, also eine südliche Vegetation und Klimavoraussetzungen hat, wo also Mönche leben und wo eine sehr idyllische und harmonische Atmosphäre herrscht. Und in diesem Kloster stellt sich dann heraus, dass das eigentlich eine Synthese, und das ist das Ironische an diesem Buch, eine Synthese aus europäischem und asiatischem Geist ist. Denn dieses Kloster wurde in den 40er Jahren des 18. Jahrhunderts gegründet und interessanterweise im Jahr der Französischen Revolution 1789 stellt der Gründer des Klosters fest, dass die klimatischen Bedingungen offenbar das ständige Meditieren lebensverlängernden Einfluss haben, diese Leute also dort über 200 Jahre alt werden können da und kräftig an ihrer Weisheit arbeiten können. Da sie dann auch Gold, das allgemeinste Äquivalent, dort finden können, können sie sich natürlich alles, was sie brauchen, auf dem höchsten Niveau von außen beschaffen. Und der Held dieses Buches, der frühere Konsul, ist geneigt, eigentlich dort zu bleiben, weil er ist eigentlich ein Zivilisationsskeptiker, ein Mensch mit durchaus sympathischen Zügen, der sagt, ich habe überhaupt keinen Ehrgeiz mehr, und der sagt, das kotzt ihn irgendwie so an, die Welt, die sich für ihn dann durch den Ersten Weltkrieg, durch das Massenmorden im Ersten Weltkrieg delegitimiert hat. Er möchte also irgendwie gern da bleiben, wird aber am Ende dann doch, wie durch den Trick dann eines seiner Gefährten dann dort herausgelockt. Das ist aber nicht so wichtig. Wollte euch insofern was aus dem Roman vorlesen, weil ich glaube, diese positive Utopie, die dort geschildert wird, also typisch für diese Sicht, also ich eher die englisch-amerikanische Sicht der damaligen Zeit auf Tibet bezeichnen möchte, weil es dafür irgendwie repräsentativ ist. Wo war es denn? Ja. Als politisch interessierter Mensch wollte er, also das ist der Held, der heißt Conway, vor allem wissen, wie die Talbevölkerung regiert wurde, die wird von den Mönchen regiert. Bei näherer Betrachtung stellte er fest, dass er es hier mit einer relativ lockeren und flexibel gehandhabten Autokratie zu tun hatte, die vom Lama-Kloster mit einem fast nachlässigen Wohlwollen ausgeübt wurde. Tatsächlich hatte sie sich als sehr erfolgreich erwiesen, wie jeder neue Abstieg in dieses fruchtbare Paradies immer deutlicher zeigte. Das Kloster liegt am Hang und sie müssen dann immer so ein bisschen runtersteigen und dann sind sie immer begeistert. Worauf allerdings Recht und Ordnung endlich beruhten, war Conway ein Rätsel. Es schien weder Militär noch Polizei zu geben und doch musste irgendeine Art von Vorsorge gegen Unverbesserliche getroffen worden sein. Chang erwiderte, Chang ist ein chinesischer Mönch, der sozusagen der wesentliche Kontaktmann zu diesen dorthin gebrachten ist. Chang erwiderte, dass Verbrechen sehr selten seien, teils weil nur wirklich ernste Missetaten als Verbrechen angesehen würden und teils weil jeder Einzelne alles, was er vernünftigerweise begehren könne, in ausreichendem Maße genieße. Als letztes Mittel seien die direkt dem Kloster untergeordneten Diener allerdings ermächtigt, einen Übeltäter aus dem Tal zu verbannen. Das werde allerdings für die höchste und allerschrecklichste Strafe gehalten und nur sehr selten angewendet. Aber der wesentliche Faktor bei der Verwaltung des Tals des Blauen Mondes, so fuhr Chang fort, liege in der Einimpfung guter Manieren, durch die die Menschen ein sicheres Gefühl dafür bekamen, dass man gewisse Dinge einfach nicht tue und an gesellschaftlichen Ansehen verliere, wenn man sie tue. Ihr Engländer erzieht eure jungen Leute zu demselben Gefühl, sagte Chang, aber ich fürchte nicht in Bezug auf dieselben Dinge. Die Bewohner unseres Tals fühlen zum Beispiel, dass es sich nicht gehört, ungastlich gegen Fremde zu sein, einen Meinungsstreit mit persönlichen Ausfälligkeiten auszutragen oder untereinander um Vorrang zu kämpfen. Der Gedanke, sich an dem zu erfreuen, was eure Schuldirektoren das Nachahmen des Kriegstreibs auf dem Spielfelde nennen, erschien unseren Leuten als vollkommen barbarisch, ja als eine ganz mutwillige Erregung aller niedrigen Triebe. Conway fragte, ob es denn niemals Streit um Frauen gäbe. Nur sehr selten, denn es gilt als unschicklich, eine Frau zu nehmen, die ein anderer Mann begehrt. Angenommen, jemand begehrt sie so stark, dass es ihnen einen Dreck schert, ob es schicklich ist oder nicht. Dann, mein werter Herr, wäre es für den anderen schicklich, zurückzutreten und für die Frau gleichermaßen entgegenkommend zu sein. Sie wären erstaunt zu sehen, wie wenig Höflichkeit von Seiten aller Beteiligten dazu beiträgt, solchen Problemen aus dem Weg zu gehen. Tatsächlich fand Conway bei seinen Besuchen im Tal einen Geist des guten Willens und der Selbstbescheidung vor, der ihm umso mehr gefiel, als er wusste, dass unter allen Künsten die des Regierens bislang am wenigsten zur Vollkommenheit gebracht hatte. Als er darüber jedoch eine höflich lobende Bemerkung machte, erwiderte Chang, ach, sehen Sie, wir glauben, gutes Regieren bedeutet, dass man nicht so viel regiert. Und doch haben sie keine demokratischen Einrichtungen, Wahlen und so weiter? Oh nein. Unsere Leute wären ziemlich erschockiert, wenn sie plötzlich erklären müssten, dass eine Politik völlig richtig und eine andere völlig falsch sei. Conway lächelte. Er fand diese Einstellung auf eine seltsame Weise sympathisch. An einer anderen Stelle, die ich jetzt aber aus Zeitgründen nicht vortrage, geht es darum, dass dieses Tal dann mit den Prinzipien der Mäßigung regiert werde. Das kommt ja auch davor, dass man also, ist ja nicht im Foucault'schen Sinne gemeint, dass die Regierung am effektivsten sei, die man nicht erkennen könne, sondern es ist ja wirklich im Sinne der des wenigen Eingreifens, auch nicht im liberalistischen Sinne gemeint. Da geht es also um die Mäßigung und es geht dann sogar darum, dass der Chang, der Mönch, dann sagte, diese Mäßigung, also auch die Keuschheit der Talbewohnerin unterliege der Mäßigung. Also kleine dialektische Wolte, die Mäßigung der Mäßigung ist dann wieder die Aufhebung der Mäßigung, also ganz anders als es da der Dalai Lama und seine Anhänger in ihren Schriften sagen, für die Sex ja etwas Böses ist. Ja, jetzt dem ziemlich entgegen steht ein anderes, möglicherweise bekannteres Buch, das auch verfilmt wurde, ist von dem Österreicher, dem Großdeutschen Heinrich Harrer, verfasst von 7 Jahre in Tibet. Mein Leben am Hofe des Dalai Lama, und es ist verfilmt worden von dem Kitsch-Regisseur Jean-Jacques Annaud mit Brad Pitt und so, wo aber die ganz wesentlichen Elemente aus diesem Buch herausgenommen worden sind. Der Autor, diesen Autor weiß man natürlich mehr als über den Autor dieses anderen Buches. Dieser Autor ist ein Nazi, den es nach Tibet verschlug. Er behauptet, er sei eigentlich gar nicht wirklich Nazi gewesen. Also in seinem Buch lässt er ganz bewusst diese Nazi, sein Nazi-Engagement aus, sodass es wirklich wie weiße Stellen erscheint, die aber so lebendig sind, dass sie sich praktisch schon wieder füllen und nach Nachfüllung schreien. Von Harrer war lange Zeit bekannt, dass er nach dem Anschluss Österreichs Mitglied der NSDAP und der SS geworden ist. Harrer, der ein professioneller also sowohl Akademiker war, der hatte viele Dinge und dann auch Jura zu studieren, anzufangen versucht, aber sich im Wesentlichen für die Bergsteigerei interessiert, behauptete, er sei nur in die NSDAP und die SS eingetreten, damit er Teilnehmer an der berühmten Nanga Parbat-Expedition von 1939 werden konnte. Was aber, wie sich leider erst nach seinem Tod herausgestellt hat, nicht stimmte, denn er war bereits seit 1933 Mitglied der damals noch in Österreich illegalen SA. Das heißt also, er war nationalsozialistischer Opponent gegen den klerikalen Austrofaschismus. Ne? Das bedeutete schon ein bisschen mehr. Das beinhaltete natürlich auch die ganz extreme Portion Vernichtungsantisemitismus. Dieser Harrer kommt nun 1939 nach Indien, um dort den Nanga Parbat zu besteigen. Unglücklicherweise in einer Situation, an der Europa die Kriegswolken am Horizont aufziehen, und er behauptet dann, das ist, was ich sehr unwahrscheinlich finde, dass er schon bei seiner Ankunft in den ersten Wochen in Indien bereits, also von indisch-britischer Kolonialpolizei bespitzelt wurde. Er will weiter auf den Nanga Parbat steigen. Bei Kriegsausbruch wird er allerdings dann interniert. Er kommt in ein britisches Internierungslager, wo es ihm eigentlich sehr gut geht. Aber er will fliehen. Er will aus diesem Lager raus, weil er sich glaubt, er kann sich nach Karachi, damals auch zum Vizekönigreich Indien gehörig, durchschlagen und kann dort an einem Hafen ein Schiff finden und kann dann nach Deutschland und sich dann an die Front melden. Er bricht ein paar Mal aus diesem Gefangenenlager aus, wird aber immer nach ein paar Tagen oder 14 Tagen wieder geschnappt und wird dann am Ende in ein Gefangenenlager nach Nordindien, also von der Küste entfernt, gebracht am Fuße des Himalaya. Auch in diesem Lager geht es ihm recht gut, das erwähnt er sogar, dass die Gefangenen gut versorgt waren. Es gab eine Gefängnisbibliothek, in der er sich Sprachen aneignen kann. Es gab Kulturabende, die Gefangenen konnten mit den britischen Offizieren Bildungsausflüge machen, Tempel und Pagoden besichtigen und sowas. Ich komme mit keinem Wort, also der Vergleich zu deutschen Gefangenen, auch Kriegsgefangenenlagern, vor. Als er dann in diesem Lager am Fuße des Himalaya sich befindet, sagt er, ich weiß nun, was ich tun wollte, nämlich, ich konnte nicht mehr über Karachi, jetzt wollte ich mich zu den japanischen Linien in China oder in Burma durchschlagen. Das heißt, er will eine Achsenmacht dort aufsuchen, um dort also militärisch aktiv zu werden. Also er bleibt also wenn sich das nicht als Nationalsozialist betätigen kann, so doch aktiver Faschist und will also zu einer faschistischen Truppe, um dort mitzugehen. Also ist das insofern das Gegenteil von dem natürlich fiktiven Helden des Romans. Der will ja nun nicht weg aus dem Himalaya-Gebiet. Der will gerade nicht weg, weil er angeekelt ist vom Krieg und von dem Kriegsführen in Europa, ne? Und weil er das also der europäischen Zivilisation nicht vergessen kann. Das ist aber für den großdeutschen Harrer, für den Nazi überhaupt kein Grund, wegzubleiben, sondern erst recht dort wieder hinzugehen. Und so bereitet er sich dann in der Lagerbibliothek dieses Internierungslagers auch auf einem Fluchtweg vor. Er weiß, studiert auf Landkarten, wo er lang muss, um nach China und nach Birma zu kommen. Also er muss da schon irgendwie dann über den Himalaya, auch über Tibet. So lernt er also erstmal dann aus Büchern, die es dort in der Bibliothek gibt, ein bisschen Chinesisch und Tibetisch. Ne? Da bereitet er sich lange darauf vor und dann bricht er aus, wird dann auch wieder gefasst und so weiter. Aber irgendwann schafft er es, mit ein paar Leuten dann rauszukommen und dann verschlägt es ihn nach Tibet. Und insofern ist jetzt sein Blick auf Tibet ist insofern interessant, als es auch ein faszinierter ist, aber anders als der literarisch-fiktionale Blick des Hilden. Er blickt ja direkt darauf und sein Blick wandelt sich von Ekel zu Faszination. Zunächst wird er also von den Einheimischen in Tibet abgelehnt. Er wird also feindselig, misstrauisch und so behandelt. Keiner will was mit ihm zu tun haben. Und wird sogar von der Polizei, also wenn man so etwas Polizei nennen konnte, einem Gouverneur mit zwei Bediensteten, wird er dann also da aus dem Land gebracht. Aber er geht dann wieder rein, also er muss schließlich da durch. Und er glaubt, also wenn er nach Lhasa kommt, von dem schon das weiß, da gibt es also vielleicht gebildetere Tibeter, die auch mit seinem Anliegen was anfangen können. Und das schafft er dann auch. Und dort ist er dann also von der Urtümlichkeit, der Einfachheit und so der Bevölkerung sehr fasziniert. Und insofern ist das sehr wichtiges, sehr interessantes Buch zumindest, weil er einerseits natürlich projiziert, aber andererseits auch bestimmte Dinge gesehen hat. Sein Projizieren ist vielleicht mehr ein Idealisieren. Er idealisiert eben diese Lama- und Adelsherrschaft, weil man eben diesen einfachen Leuten, schreibt es ja als dumme Leute, die dort leben, nicht anders umgehen kann als also mit einer starken Hand. Und da ist dann gar nichts mehr von diesem utopischen Siedlungsgedanken, dieses Hilton, wo dann also ja fast herrschaftsfreie Gesellschaft da im Himalaya existiert.